Herzlich willkommen zu Ein guter Zug, der Metrans Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Folge unseres Metrans Podcasts. Heute eine ganz besondere Folge aus dreierlei Gründen, eine sehr festliche Folge auch. Aber erstmal sind wir heute in ganz kleiner Besetzung. Steffi ist heute nicht da. Und zweitens haben wir uns alle ganz schick gemacht. Wir haben Krawatten umgebunden, weil wir heute einen ganz großen Abschied feiern. Und zwar geht unser Eisenbahnbetriebsleiter Holger Westphal nach 50-jähriger Karriere bei der Eisenbahn in den Ruhestand. Und das nehmen wir zum Anlass, uns heute mit der Tätigkeit des Eisenbahnbetriebsleiters zu unterhalten. Im Allgemeinen, aber speziell natürlich hier bei uns bei der Metrans. Also, ich bin Jacek, ihr kennt mich schon. Ich begrüße unseren Gast. Hallo Holger.
Hallo.
Ich würde gerne dir als allererstes kurz die Frage stellen, wie lange bist du Eisenbahner?
Eisenbahner bin ich seit ganz genau dem 1. September 1975. Da habe ich eine Lehre begonnen bei der Deutschen Reichsbahn. Damals hieß das Facharbeiter für den Betriebs- und Verkehrsdienst. Darunter verbergen sich also Tätigkeiten wie Stellwerksdienst, also Fahrdienstleiter, Fahrkartenverkauf, Zugbegleitdienst, Güterabfertigung, Stückgutabfertigung, alles, was es damals so gab. Und diesen Beruf habe ich gelernt, habe dann also demzufolge auch einen Abschluss, einen Facharbeiterabschluss. Ja. Und die Besonderheit dabei ist, dass es in der DDR diesen Beruf auch mit einem begleitenden Abitur gegeben hat. Man konnte also gleichzeitig auch die Hochschulreife erreichen während der Berufsausbildung. Und das ist dann auch so eingetreten. Ich konnte also anschließend dann auch studieren, auch wieder Eisenbahn und ja, dann anschließend arbeiten.
Wo hast du denn studiert?
Ja, das ist auch wieder etwas komplizierter und hängt im weitesten Sinne natürlich auch mit der Metrans zusammen heute. Ich habe also in der damaligen CSSR, also in Tschechien, beziehungsweise korrekter gesagt in der Slowakei studiert. Habe also vorher die Sprache gelernt in der DDR und bin dann zum Studium ins Ausland delegiert worden. Ja. So nannte sich das jedenfalls. Ja. Und auch da ging es wieder um Eisenbahn an der Verkehrshochschule der damaligen CSSR.
In
Žilina in der Slowakei.
Ach so. Gut, dann bist du ja praktisch schon von Anfang an für den gehobenen Dienst ausgebildet worden und nicht als Zugschaffner oder sowas ähnliches.
Ja, die Grundausbildung ist halt der Facharbeiter und danach schloss sich dann das Studium an und dafür.
Ja, nicht umsonst bist du auch heute bei der Metrans der Eisenbahnbetriebsleiter.
Das war natürlich noch ein langer Weg bis dorthin. Ja. Na, erstmal ging es darum, das Studium abzuschließen. Und der Zusammenhang, weil ich das gerade erwähnt hatte, zu Metrans ist, dass der Geschäftsführer von Metrans, der leider vor einigen Jahren Verstorbene, der Jiří Samek, mit mir zusammen studiert hat.
Ja.
Daher kannten wir uns.
Och Mensch, ja.
Und das heißt also, der spätere Weg war eigentlich damals, ohne dass wir davon wussten, der spätere Weg war eigentlich schon vorgezeichnet. Aber das wussten wir natürlich damals noch nicht.
Nee, das stimmt, das weiß man nie vorher. Okay, und dann hast du praktisch, bist in der Reichsbahn groß geworden, im internationalen Verkehr wohl auch schon von Anfang an. Und dann kam 1989 bzw. 94 und dann, irgendwann bist du ja von der Reichsbahn offensichtlich weggegangen.
Na, von der Reichsbahn musste man nicht weggehen, die wurde schlicht aufgelöst.
Ach ja, stimmt, das sind alle gegangen.
Aber es stimmt, durch Zufall bin ich also nach dem Studium zum Güterverkehr gekommen. Das war also wirklich Zufall, das ist ein Lostopf gewesen. Habe also die ersten praktischen Schritte in dem Bahnhof Halle-Güterbahnhof, also einem Rangierbahnhof gemacht. Einige Jahre bin dann zum Reichsbahnamt in Halle gekommen, war dort als Dispatcher oder heute würde man sagen Disponent tätig, zur Reichsbahndirektion, ähnlichen Aufgaben, etwas größeren Umfeld. Bin dann nach der Wende aus dem Schichtdienst raus und habe 1994 dann also die Gründung der DB AG sozusagen live miterlebt oder durfte da auch mitarbeiten, habe also eine ganze Reihe von solchen Vorschriften, was man alles so brauchte für den Übergang mitgeschrieben, mitgemacht und fand mich dann wieder in einer Vertriebsabteilung der DB Netz AG.
Ja.
Da ging es um den Trassenverkauf, um den Verkauf von Fahrplantrassen an EVUs.
Ja.
Damals gab es noch keine EVUs, es war also eher eine theoretische Aufgabe.
Ja gut, es gab ein EVU.
Ein großes, ja. Aber über die weiteren Jahre, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, bildeten sich dann die ganzen EVUs, die wir heute auch noch kennen. Das waren sozusagen alles meine Kunden.
Ja.
So ungefähr 2010, wenn ich mich recht entsinne, stand dann auch die Metrans mal bei mir im Büro und wollte Trassen haben für die ersten Verkehre von Prag nach Rotterdam,
ja,
und von Hamburg nach Nürnberg. Und eines Tages stand auch mal Herr Samek bei mir an der Tür im Büro in Leipzig und ja.
Und dann hat man sich wieder gesehen.
Ende 2013 dann im Laufe des Jahres 2013 dann der Schritt, die Seiten zu wechseln, also nicht mehr auf Seiten der DB Netz die ja. EVUs zu betreuen, sondern auf Seiten der Metrans die DB Netz zu ärgern.
Zu betreuen, ja, genau. Zu betreuen. Okay, und dann hast du bei der Metrans angefangen, sprich du warst mehr oder weniger auch von Anfang an dabei, zumindest was Metrans Deutschland angeht.
Was Metrans Deutschland angeht, auf jeden Fall, auch schon 2 Jahre vor der Gründung der, ja, der Metrans hier, war ich auch schon der so stellvertretender Betriebsleiter, habe also auch damals schon die RFUs gemacht, da gab es ja. MTRD noch nicht.
Ja.
Damals hieß das, wie hieß denn das damals, Transportschienendienst. War also eine eigentümliche Konstruktion, die man sich da in Prag ausgedacht hat. Man hat also in Deutschland ein EVU gekauft.
Ja. Ne,
und die bis zu der Gründung von Metrans Rail Deutschland sind dann nochmal 1-2 Jahre ins Land gegangen.
Ja.
Ja, die Gründung erfolgte ja auch mit einem Firmensitz in der Gemeinde Kürnitztal, also in Sebnitz, direkt an der tschechischen Grenze. Das heißt, unsere allerersten Autos, wer sich noch dran erinnern kann, hatte ein Kennzeichen Pirna. PIR hatten unsere ganzen Autos die ersten 2 Jahre.
Vielleicht sollte ich einmal kurz ergänzend dazu sagen, und jetzt haben unsere Autos das Kennzeichen L, weil unsere Firma ihren Stammsitz in Leipzig hat. Und wo wir bei Ergänzung sind, EVU, die uns noch nicht so lange zugehört haben bislang, EVU steht für Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das sind alle Mitbewerber, die Schienengüterverkehr machen oder Schienenpersonenverkehr machen. Also jeder, der irgendwas in Deutschland auf der Schiene machen will, muss bei der DB Netz als Infrastrukturbetreiber einen Fahrplan bestellen. Das geht heute über bestimmte Systemprogramme. Das war früher wahrscheinlich anders. Und das Zweite war, Holger hat es eben schon erwähnt, RFU, der regelmäßige Fortbildungsunterricht. Auch das liegt in seiner Verantwortung. Und das würde mich auch zu der Frage führen, wie bist du, beziehungsweise du bist ja nun offensichtlich ein studierter Eisenbahner und deswegen stellt sich mir erstmal nicht die Frage, wie du Eisenbahnbetriebsleiter bei uns geworden bist, aber was machst du eigentlich? Also ich meine, ich kriege immer wieder Post von dir, wir lesen uns und so weiter, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Und deswegen würde ich dich bitten, uns zu erklären, was macht ein Eisenbahnbetriebsleiter bei der Metrans? Was machst du? Was sind deine Aufgabengebiete?
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Ich hatte vorhin bei der ersten Frage schon mal vielleicht noch zwischendurch erwähnen sollen. Irgendwann wurde mir die Bürotätigkeit bei der DB zu wenig oder zu langweilig oder wie auch immer. Und ich habe mich entschlossen, parallel zum Arbeiten noch eine Prüfung zum Eisenbahnbetriebsleiter abzulegen. Dazu muss man vielleicht als Hintergrund wissen, dass wir in Deutschland dieses Thema Eisenbahnbetriebsleiter gesetzlich geregelt haben. Das ist also nur in Deutschland und Österreich so, in allen anderen Ländern gibt es das nicht. Das heißt, es gibt in Deutschland eine Eisenbahnbetriebsleiterverordnung, wo auch die ganzen Rechte alle drinstehen und Pflichten, die da draus erwachsen. Aber es gibt auch eine Eisenbahnbetriebsleiterprüfungsverordnung. Das heißt, es wird vom Gesetzgeber genau festgelegt, wer darf denn Eisenbahnbetriebsleiter werden?
Ja.
Und wie läuft diese Prüfung ab und was hat man von dieser Prüfung? Was ist das Ergebnis?
Ja. Ja.
Also dürfen, es gibt eine Reihe von Zugangsvoraussetzungen, unter anderem eben ein abgeschlossenes Studium, also im Bereich Eisenbahn oder Maschinenbau und noch ein paar andere Sachen, einige Jahre Betriebserfahrung bei der Eisenbahn. Das sind also so die wesentlichsten Zugangsvoraussetzungen und die Prüfung findet dann statt als, ich habe es nochmal nachgelesen, als Staatsprüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst.
Ja.
Also sprich eine Art Staatsexamen.
Ja, macht ja auch Sinn. Weil
zweites Staatsexamen.
Hängt wahrscheinlich noch mit irgendwelchen alten Reichsbahn- oder Bundesbahngesetzen zusammen.
Ne? Genau, man bekommt also die Möglichkeit, dort vor einem Gremium von verdienten langjährigen Eisenbahnern Fragen zu beantworten über ein oder zwei Tage, bereitet sich in der Regel mehrere Jahre darauf vor, um diese Fragen beantworten zu können, schriftlich und mündlich, und bekommt anschließend eine Urkunde vom Bund, wo drin steht, dass man als Eisenbahnbetriebsleiter arbeiten
kann. Eine Ernennungsurkunde wahrscheinlich mit Adler.
Das ist also sozusagen eine Qualifikation, ein Staatsexamen wie Jurist und Rechtsanwalt und alles, was es sonst noch so gibt. Man hat das also so eingerichtet, weil der Gesetzgeber der Meinung war, dass es eine besondere Sicherheitsverantwortung gibt bei der Eisenbahn und dass eine Person diese Sicherheitsverantwortung bei einer Eisenbahn übernehmen sollte und nicht die Organisation an sich, also mehr oder weniger anonym oder mehr oder weniger auf den Geschäftsführer bezogen, der da nicht unbedingt Eisenbahner sein muss. Aber man wollte eine fachkundige Person in jedem Eisenbahnunternehmen schaffen, die auch die Verantwortung für die Sicherheit in einem Eisenbahnunternehmen übernimmt.
Und bist du dann aber als Person verantwortlich oder als Mitarbeiter?
Als Person.
Wie der Aufsichtsrat in einem großen DAX-Unternehmen zum Beispiel auch privat haftbar gewacht werden könnte?
Ich habe es nicht ausprobiert.
Ja. Da sind wir dir sehr dankbar für alle Beteiligten.
Aber ich gehe mal davon aus, dass im Falle eines gefährlichen Ereignisses, was also schuldhaft verursacht wurde durch das Unternehmen, kann ja vorkommen, sollte natürlich nicht. Bei uns kommt es nicht vor, natürlich.
Ja.
Aber dass dann die Ermittlungen auch persönlich gegen den Eisenbahnbetriebsleiter gerichtet werden, ob denn die im Gesetzbuch verankerten Pflichten auch erfüllt wurden.
Ja. Welche Aufgaben hast du noch, außer die Verantwortung tragen? Also im weitesten Sinne trägst du wahrscheinlich ganz viel Verantwortung.
Die Verantwortung ist ja erstmal nichts, was wehtut oder Zeit in Anspruch nimmt. Die ist einfach da.
Aber wenn man diese ernst nimmt, dann muss man schon was tun.
Wenn man diese ernst nimmt, sollte man also sich ein bisschen so daran halten, was also auch in der Rechtsverordnung steht. Und da steht, ich lese ja mal zum Teil vor, weil ich das natürlich jetzt auch nicht auswendig gelernt habe, dass der Betriebsleiter insbesondere dafür da ist, die für die Sicherheit erforderlichen Anordnungen zur Ausführung von Rechtsvorschriften und von Anweisungen der Aufsichtsbehörde zu treffen und zu veranlassen. Dann die Einhaltung von Rechtsvorschriften und von Anweisungen der Aufsichtsbehörde sowie von betrieblichen Anordnungen einschließlich derjenigen für die fachliche Ausbildung und Fortbildung sowie für die Bemessung und Verwendung des Personals zu überwachen. Für die Zusammenarbeit in der Eisenbahn, für eine Abstimmung zwischen Eisenbahnunternehmen und Eisenbahninfrastruktur und gegebenenfalls Dritten Sorge zu tragen, dass, soweit dies für das sichere Betreiben und das sichere Erbringen erforderlich ist, also ich verstehe den Text hier nicht so richtig, also letztendlich geht es darum, die Zusammenarbeit zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunternehmen aufzubauen und zu überwachen. Und letztens auch sehr ein sehr interessanter Punkt, den ich ehrlich gesagt aber nicht wahrnehme. Ich bin auch dafür verantwortlich, die Diensteinteilung des Betriebspersonals vom Standpunkt der Sicherheit aus zu überwachen.
Ja.
Also sprich auf Deutsch, dass die Länge der Schichten nicht über das gesetzliche Maß hinausgeht.
Also alle Diensteinteiler, alle Planer bei uns wissen ja nun Bescheid, dass niemand länger als 10 Stunden auf der Lok sitzen kann und auch nur das mit im Ausnahmefall, wenn er eine ordentliche Pause hat. Das wird vielleicht im Alltag von dir nicht überwacht, aber es gehen ja doch Vorschriften intern, wo externe Vorschriften überarbeitet werden. Also bist du die Schnittstelle zwischen Gesetzgeber und täglichem Betrieb. Das ist schon sehr viel Verantwortung.
Das ist richtig.
Und viel Arbeit wahrscheinlich auch mit Vorschriften erneuern und ähnlichem. Okay, dann wissen wir, was du machst, beziehungsweise ja in Kürze, was du gemacht hast, denn du gehst in den Ruhestand, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Nach 50 Jahren, nach 48 Jahren?
Ja, 48.
Nach 48 Jahren.
Jedenfalls bis heute sind es 48.
Ja, Mensch, und dann hast du bei der Weißbahn angefangen, Mitte der 70er, sagen wir mal, fuhren da noch Dampflokomotiven?
Ja.
Im täglichen Einsatz?
Ja.
Und aber die Dieseltraktion war auch schon auf dem Vormarsch, beziehungsweise dann ja auch die elektrische Traktion sehr schnell mangels Diesel. Ist das richtig?
Na, mangels Diesel nicht.
Also
elektrische Traktion gab es in Mitteldeutschland schon immer. Die gab es also schon vor dem Zweiten Weltkrieg.
Jawohl, ja.
Und die wurde in den 50er Jahren wieder aufgebaut. Und
ich meine so Richtung Norden, so nach
die
Rostock
Elektrifizierung
und so.
Der größeren Strecken dann von Mitteldeutschland ausgehend Richtung Norden erfolgte so Ende der 80er Jahre.
Ach so, ja, okay. Ich weiß, dass zwischendurch einmal die Dampfloks ausgesondert wurden und dann wieder in Einsatz gebracht wurden, weil sie dann auf Ölfeuerung umgestellt waren oder ähnliches.
Umgedreht.
Ja,
also es wurden die Dampfloks mit Kohlefeuerung wurden irgendwann zur Erleichterung der Bedienung der Lok, also nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Ja.
Öl war ja verfügbar in den 70er Jahren, das war ja überhaupt nicht das Thema.
Ja.
Auf Ölfeuerung umgebaut und diese wurden dann, als das Öl knapp wurde, in den alten Bundesländern gab es ja dann Ölkrise und alle solche Dinge, die gab es im Osten natürlich offiziell nicht. Aber eben nur offiziell, wurden diese Lokomotiven wieder auf Kohlefeuerung zurückgebaut.
Ah, so war das, okay.
Um dann natürlich Schritt für Schritt trotzdem zu verschwinden.
Ja.
Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, an die ersten Jahre, auch nach dem Studium noch, also 1982, 83, dass also bestimmte Relationen auch damals noch mit Dampflokomotiven gefahren worden sind, regelmäßig. Ja, also für alle, die jetzt hier zuhören, die diese, naja, ich will nicht sagen, diesen berühmten Ausdruck Pufferküsser verdienen, ja, aber die sich halt ein bisschen damit beschäftigen. Ja, solche Relationen, wie in Halle sagt man der Gipser. Ja, also der Gipszug aus Nordhausen nach Leuna und zurück, die wurden halt mit der Baureihe 44 gefahren.
Ja, eine große, schwere Güterzuglokomotive.
Große, über den Blankenheimer Berg mit zwei Lokomotiven, eine vorne, eine hinten. Das habe ich also alles noch kennengelernt, auch als Disponent noch kennengelernt. Das war natürlich noch eine ganz andere Zeit wie heute.
Also du warst schon eher dem Güterverkehr verbunden?
Ja, aber mehr durch Zufall, aber ja.
Und gibt es etwas am Güterverkehr, was dich besonders fasziniert, beziehungsweise was dir besser gefällt als im Personenverkehr?
Nee, eigentlich nicht. Höchstens, dass es natürlich deutlich abwechslungsreicher ist.
Ja.
Früher hat man immer mal so gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja, ja.
Alle möglichen Situationen können vorkommen.
Ja, der Zirkuszug mit dem Elefanten zum Beispiel.
Genau, den gibt's übrigens, gab's übrigens wirklich.
Ja,
also das ist jetzt, das ist
keine Scherze.
Das mit den Giraffen, wo man die Oberleitung abschalten muss, ist ein Märchen.
Okay.
Aber Elefanten in gedeckten Güterwagen, wo die Türeinspalt auf ist und ein Rüssel rauskommt, wenn man dran vorbeigeht, das gibt's wirklich und das habe ich auch selber erlebt.
Also das mit der Abwechslung im Alltag vom Güterverkehr im Vergleich zum Personenverkehr, das können wir hier bei der Metrans ja nun auch alle unterschreiben, insbesondere diejenigen mit uns, die mit Sonderverkehren zu tun haben oder mit Abweichungen vom Regelverkehr. So, nun aber mal Butter bei die Fische. Du kommst morgens zur Arbeit und machst was?
Kaffee kochen.
Ja, und dann setzt du dich hin und du hast dein Frühstück hoffentlich mitgebracht. Und dafür ist aber keine Zeit, weil du ganz schnell anfangen möchtest mit?
Ja, in der Regel läuft das also so ab. Von dem täglichen E-Mail-Wahnsinn sind wir alle betroffen. Das geht sicherlich allen so. Das ist vollkommen unabhängig von der Position. Aber im Wesentlichen geht es darum, die Vorschriften zu erarbeiten, Stück für Stück. Also es gibt ein sogenanntes Betriebsregelwerk.
Die internen Vorschriften.
Die internen Vorschriften jedes Eisenbahnunternehmens. Das hat natürlich auch die Metrans. Und dieses Betriebsregelwerk umfasst also die Sammlung aller für den Bahnbetrieb notwendigen internen Richtlinien. Das geht also vom Bremsen los, über Streckenkenntnis bis hin zu den Fahrdienstvorschriften und den speziellen Anweisungen, die man dazu halt für jedes Eisenbahnunternehmen braucht. Wir erarbeiten das jedes Jahr aufs Neue.
Ja.
Da es immer wieder andere Anforderungen gibt, auch seitens des Gesetzgebers oder seitens der Behörde, was wir dann umsetzen müssen. Es ist also relativ intensiv. Das sind also, ich weiß nicht genau, mittlerweile umfasst das also zwei solche dicken Akten, wenn man es ausgedruckt hat, zwei dicke Aktenordner voll Papier, was die unsere Triebfahrzeugführer, Rangierer und Wagenmeister für ihre tägliche Arbeit benötigen.
Ja.
Das heißt, man kann das auch nicht in einem Tag erschaffen, sondern das ist als jeden Tag ein Stückchen, jeden Tag eine Seite oder ein Paragraphen, der dort bearbeitet werden muss. Also im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet, ausprobiert, unterschrieben und so weiter.
Und im besten Fall steht am Ende der Arbeit ein sicherer Eisenbahnbetrieb.
Das ist natürlich das Ziel des Ganzen. Das Ziel ist, diesen sicheren Eisenbahnbetrieb zu gewährleisten.
Ja.
Wir sind nicht vor äußeren Einflüssen gefeit.
Ja.
Auch bei uns fallen Bäume aufs Gleis.
Schnee.
Es fällt Schnee gelegentlich. Es fährt uns auch mal ein anderes Unternehmen einfach in die Seite rein, obwohl wir da überhaupt nichts dafür können. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Sachen, die wir selbst zu verantworten haben. Und mein Ziel über diese ganzen 10 Jahre hier bei Metrans ist es eigentlich immer gewesen, diese Zahl der selbstverschuldeten gefährlichen Ereignisse doch sehr, sehr gering zu halten.
Ja, oder sogar zu senken, was dir ja offensichtlich anhand der Statistik, wenn man die betrachtet, sehr gut gelungen ist in den letzten Jahren.
Genau, das ich denke mal, das können wir als Metrans insgesamt, da gehören ja nur alle anderen Betriebseisenbahner mit dazu.
Ja.
Ich denke mal, wir können da auch auf die geleistete Arbeit in puncto Sicherheit stolz sein. Ich kenne ja viele Zahlen anderer Unternehmen, weil wir uns ja auch austauschen und merke, dass wir in puncto Sicherheit so gut dastehen, dass wir bei unserer Aufsichtsbehörde, wie man so sagt, so etwas unterm Radar agieren.
Ja.
Das heißt, nicht auffällig werden. Wir müssen nicht sehr viele Stellungnahmen schreiben, wir müssen nichts erklären, wir müssen nichts verändern.
Wären wir ein großes LKW-Unternehmen, wären wir beliebt auf Deutschlands Autobahn.
Vielleicht, ja, das könnte sein. So sind wir aber als Verkehrsunternehmen Metrans sehr beliebt.
Ja.
Auch das, denke ich mal, wissen jetzt mittlerweile die meisten.
Ja, das stimmt. Ich merke das zum Beispiel im täglichen Arbeitsablauf daran, dass wir, wenn wir sagen, wir bleiben nur eine Stunde an der Grenze an der Oderbrücke in Frankfurt stehen, dann glaubt man uns das. Und das ziehen wir dann auch durch. Also wir blockieren mit unseren Zügen jetzt nicht wissentlich irgendwelche wichtigen Strecken oder Übergänge oder so. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, genau das meinte ich damit, ganz genau. Wir sind beliebt bei den Fahrdienstleitern. Wir lassen keine Züge irgendwo stehen. Unsere Mitarbeiter fahren die Züge von Start zu Ziel durch in der Regel. Ja, also wenn keine äußeren Einflüsse dazukommen. Und unsere Anzahl der, wie soll ich sagen, Pannen oder gefährlichen Ereignisse, die so im Laufe des Jahres stattfinden, ist doch erstaunlich gering. Ich bin da, also bin da ganz ehrlich, ich bin da mit ganz anderen Erwartungen, nicht Erwartungen, aber mit einer Erwartungshaltung zu Metrans gekommen, dass diese Zahl furchtbar hoch ist. Dass man also kaum zu anderen Tätigkeiten kommt, wie Auswertung von Unfällen.
Ja.
Ist nicht so.
Das ist nicht
so. Ist definitiv nicht so. Verursacht wird diese geringe Zahl natürlich von unserem Mitarbeiterstamm.
Ja.
Wir haben nur eigene Mitarbeiter, wir haben keine Dienstleister, wir kaufen nicht jeden Tag jemand ein, der uns hier einen Zug von A nach B fährt, sondern wir machen das mit eigenen Mitarbeitern. Und unsere Mitarbeiter sind alle sehr gut ausgebildet.
Also genau.
Lokführer, Rangierer, Wagenmeister sind sehr gut ausgebildet. Sie werden weitergebildet jedes Jahr. Sie erhalten eine Fortbildung.
Und wir bilden ja nun auch selbst aus.
Und wir
das
haben
ist ja immer von
die Pläne selbst aufgestellt, nach denen wir die Mitarbeiter ausbilden.
Ja.
Und aufgrund unseres ja überschaubaren Wagenparks mit nur einzelnen Wagen und Lokbaureihen haben wir dort für diese speziellen Wagen und Loks die absoluten Spezialisten unterwegs.
Ja.
Und das erklärt natürlich ein Stückchen die geringe Zahl von Fehlhandlungen und Unfällen und gefährlichen
Ereignissen. Ja, es ist ja trotzdem alles andere als Fließbandarbeit, aber wir haben, ich denke mal, jetzt um mal ein paar Zahlen zu nennen, von den 1300 Waggons, die unterteilen sich in einige wenige Baureihen, nehme ich an, vier.
Es sind 3900 Wagen, die unterteilen sich trotzdem nur in zwei Baureihen.
Ja. Genau, in zwei sogar nur, ja. Und bei den Loks sieht es auch nicht ganz anders aus, nee, zumindest bei den international.
Mittlerweile verfügt Metrans über 130 Lokomotiven.
Ja.
Davon sind nicht alle in Deutschland eingesetzt, aber ich glaube mindestens 100 sind davon auch hier unterwegs.
Ja.
Und auch dort reden wir nur von zwei Baureihen.
Ja. Und ich wollte noch mal kurz zusammenfassend die Frage stellen, letztendlich bist du dann verantwortlich für die Erstellung interner Vorschriften, natürlich angelehnt an externe Vorschriften, und zwar in Bezug auf Sicherheit und Eisenbahnbetrieb. Von der orangenen Weste im Gleisfeld bis hin zu Auswertung von extremen Ereignissen.
Richtig. Das ist genau so.
Und dann kommunizierst du das dann auch nach außen? Also bist du dann auch für die Kommunikation mit dem Gesetzgeber oder mit der Exekutive zuständig bei besonderen Ereignissen?
Richtig, das ist dann der weitere Bereich des Einsatzes. Natürlich geht es um die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden.
Ja.
Als Eisenbahnunternehmen in Deutschland hat man ja mehrere, aber eine wichtige Aufsichtsbehörde, das ist das Eisenbahnbundesamt.
Ja.
Das Eisenbahnbundesamt hat die Aufgabe, die Sicherheit auf den Schienen des Bundes zu überwachen und damit also auch die Akteure zu überwachen,
ja,
sprich die ganzen Eisenbahnunternehmen zu überwachen.
Einmal ganz kurz, die Schienen des Bundes bedeutet 99% aller Gleise in Deutschland, oder?
Ja, das bedeutet eigentlich so gut wie alle Strecken,
ja,
aber zum Beispiel nicht den Hamburger Hafen.
Ja, und auch nicht einige Strecken in Nordniedersachsen, sage ich mal.
Das sind zwei zum Beispiel. Es gibt noch ein paar kleine andere, aber für uns nicht maßgebend. Aber das mit dem Hafen ist schon wichtig. Also wir haben immer zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Wir haben einen Hafenbetrieb hier in Hamburg. Der läuft nach anderen Regeln ab wie der Betrieb außerhalb des Hafens.
Also genau.
Das ist schon so. Weil für den Betrieb hier im Hamburger Hafen ist also die Stadt Hamburg, die Aufsichtsbehörde der Stadt Hamburg zuständig, für uns auch. Und für den Rest, wo wir sonst fahren, halt das Eisenbahnbundesamt.
Ich denke mal, über die Hafenbahn werden wir noch eine Folge machen. Und das Eisenbahnbundesamt ist das, was das BAG für die Lkw-Fahrer ist, oder?
Na, ich denke mal ein bisschen mehr.
BAG und Polizei zusammen.
Ja.
Ja. Und Zoll wahrscheinlich.
Und
alles Mögliche. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass nicht nur an den Grenzen, aber auch an größeren Knotenpunkten EBA-Mitarbeiter, vermutlich sogar Beamte, auf die Loks zusteigen und die Lokführer überprüfen im Hinblick auf Fahrtüchtigkeit und Dokumentenbestand auf der Lok. Das ist mein Stand.
Ja, das ist absolut richtig. Das Eisenbahnbundesamt verfügt also über regionale Einsatzstellen, ja, Außenstellen, die in den jeweiligen Bundesländern auch die wirklich körperliche Kontrolle durchführen der Züge. Da steigt wirklich jemand auf und kontrolliert den Zug aus mehrerlei Hinsicht, also vor allen Dingen natürlich in technischer Hinsicht. Das heißt, wird der Zug kontrolliert, ob die Wagen alle in Ordnung sind, ob die Lok in Ordnung ist, ob die Bremsen in Ordnung sind und so weiter.
Ob der Lokführer nüchtern ist?
Mitarbeiter.
Ja.
Ja, also wir haben es noch nicht erlebt, dass wir jemanden mit Alkoholkontrolle hier dabei hatten. Also kenne ich überhaupt keinen Fall bei Metrans.
Ja.
Und aber ich denke mal, das dürften die dann auch. Es werden die Unterlagen der Lokführer kontrolliert, also ob er denn einen Führerschein hat, ob er die entsprechende Zertifikate hat, dass er dieses Fahrzeug überhaupt fahren darf. Ja, also
ja.
Fahrerlaubnis, Zusatzbescheinigung nennt sich das dann bei uns. Und auch die ganzen Papiere, die man halt braucht, ne, die Beförderungsdokumente, Wagenliste, Frachtbrief, Gefahrgutunterlagen nicht zu vergessen, ja, also ein wichtiger Teil. Und auch hier muss ich sagen, natürlich gab es in den letzten 10 Jahren Beanstandungen bei manchen Zügen, Aber die Zahl ist sehr, sehr rückläufig. Ja. Ich glaube, in den letzten 12 Monaten oder auch 24 Monaten gab es keine Beanstandung mehr bei uns. Also nicht mal eine rostige Schlussscheibe oder sowas, sondern eigentlich gar nichts, was wirklich wesentlich gewesen wäre. Insofern kann ich sagen, wir haben unseren Eisenbahnbetrieb hier ganz gut im Griff.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, das spricht für die gute Ausbildung und für die klare Vorschriftenlage.
Denke ich mal auch. Da kommt hinzu, dass wir also eine doch sehr, sehr gut funktionierende IT-Landschaft haben und Software haben.
Was, Grüß an Henrik.
Eher nach Prag, der Gruß. was es uns ermöglicht, einheitliche Papiere zu erzeugen, ohne dass da irgendjemand per Hand drin rumschreiben ja. müsste und Fehler machen könnte.
Ja, das ist bei Wagenlisten insbesondere sehr von Vorteil, dass das alles digital ist.
Ja, und das führt natürlich dazu, dass wir, sagen wir mal, auch mit einheitlichem Erscheinungsbild draußen rumlaufen, überall das Metrans-Logo drauf haben, alles als Computerausdruck verwenden, nichts Handschriftliches.
Ja.
Und es ist relativ schwierig, da Fehler reinzubauen.
Ja, also man könnte auch sagen, in dieser zersplitterten Eisenbahnlandschaft hier bei uns ist das Eisenbahnbundesamt, gibt so die rote Linie vor oder steckt halt den Bereich vor, wo man sich bewegen darf. Und du führst dann diese rote Linie innerhalb des Unternehmens Metrans fort.
Na, die roten Linien werden halt sind ja vom Gesetzgeber vorgegeben,
ja.
mit den diversen Gesetzen und Verordnungen in Deutschland. Und das Eisenbahnbundesamt setzt diese Verordnungen um.
Ja. ja
kontrolliert das.
Ja.
Die erlassen ja selber keine Vorschriften. Und die Aufgaben des Betriebsleiters sind dann natürlich die Personale entsprechend so aufzustellen, auszubilden, dass sie allen Vorschriften Genüge tun, dass man natürlich als zweites, dass auch der Zustand der Fahrzeuge in einem solchen Zustand ist,
ja.
wo es keine Kritik gibt,
ja.
dass also Güterwagen insbesondere ordentlich beladen sind. Ja, wir fahren nur Containerzüge, das heißt, bei uns kommt es immer darauf an, dass diese Zapfen alle richtig auf den eingerastet sind, dass die Türen zu sind. Dass die Wagen nicht überladen sind.
Ja.
Ne, das sind alles Sachen, die müssen bei jedem Zug funktionieren. Aber man muss natürlich vorher, bevor das alles funktionieren kann, die entsprechenden Vorgaben auch erlassen.
Ja.
Damit also Mitarbeiter bei Metrans, bei uns ist es in der Regel dann hier eine Dispositionsstelle, hier für den Hafen, damit die also auch wissen, wie muss man denn einen Güterwagen richtig beladen, damit er rechtssicher und vollkommen ja. korrekt über die Strecken fahren kann.
Auch dafür haben wir Vorschriften.
Gleichen für Lokomotiven natürlich.
Ja. ja. Was die ziehen dürfen und ähnliches.
Ja, dass Welche sie in solchem Zustand sind, dass sie verkehren dürfen. Das heißt, sie betriebssicher sind.
Ja.
Das muss überwacht werden. Die müssen regelmäßig zur Instandhaltung. Die Instandhaltungszeiten müssen überwacht werden. Sie müssen aber erst einmal vorgegeben werden. Ja, wir müssen erst mal festlegen, unser Lok muss aller
ja.
10.000 Kilometer oder 5.000 Betriebsstunden oder 30.000 Kilometer einmal in die Werkstatt und da müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viele Punkte abgearbeitet werden. Wenn das in Ordnung ist, darf die Lok wieder fahren.
Wenn ich das richtig verstehe, bist du der Eisenbahnbetriebsleiter und nicht der Geschäftsführer. Du bist ja nicht der Chef. Und wenn mal angenommen, der Chef käme zu dir und würde sagen, so die eine Lok, die muss noch 20.000 Kilometer weiterlaufen, steht der Chef über dir oder steht das Gesetz über dem Ganzen? Wahrscheinlich das Gesetz.
Ja, genau. Hier ist es in Deutschland eigentlich auch wieder eindeutig geregelt in
ja.
der Eisenbahnbetriebsleiterverordnung, wo also die Pflichten und Rechte des Geschäftsführers gegenüber, also in der Stellung gegenüber dem Betriebsleiter festgeschrieben sind per
ja.
Gesetz. Da heißt es unter anderem, dass der Geschäftsführer keine die Betriebssicherheit einschränkenden Weisungen erteilen kann.
Ja.
Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn der Geschäftsführer sagt, die Lok fährt jetzt doch mal noch 4 Wochen länger oder
ja.
10.000 Kilometer mehr, wäre das eine Weisung gegen die Betriebssicherheit,
ja.
die also der Eisenbahnbetriebsleiter ablehnen muss
ja.
und die Lok sozusagen faktisch stilllegt. Ja?
Ja.
Also der Betriebsleiter darf halt nicht benachteiligt werden dadurch vom Geschäftsführer. Also er darf nicht sozusagen aus diesem Grund entlassen werden, im Extremfall gesagt.
Weil er seine ja. Arbeit macht. Ja.
Also der Betriebsleiter darf nicht wegen einer, sagen wir mal, Handlung, die jetzt der Betriebssicherheit dient, aber nichts geschäftsfördernd wäre, also zum Beispiel einen Zug stehen lassen, eine Lokomotive außer Betrieb nehmen, einen Zug wieder abladen lassen, im Extremfall hier im Hafen, weil er zu schwer ist, darf deshalb nicht benachteiligt werden.
Ja.
So schreibt es also der Gesetzgeber vor. Und der Betriebsleiter hat das Recht, also sein sogenanntes Vortragsrecht, seine Bedenken hinsichtlich der Betriebssicherheit jederzeit beim Geschäftsführer vorzutragen.
Ja, das macht auch Sinn, dass man jederzeit reinplatzen kann und sagen, so stopp, so geht das nicht.
Richtig. Und so handhaben wir das auch bei Metrans schon seit 10 Jahren. Ich denke mal, da fahren wir in unserem Unternehmen auch ganz gut bisher damit. Also mir ist jetzt jedenfalls kein gravierender Fall bekannt, wo das anders gelaufen wäre. Wenn es also Bedenken gibt, dass ein Verkehr oder eine bestimmte Lokbaureihe oder bestimmte Personale nicht in das von uns oder von uns als Betriebsleiter vorgegebene Schema passen, das betrifft ja auch ganz viel Personale, die also nicht über die erforderliche Fachkunde verfügen, dann werden diese Mitarbeiter nicht für den Betrieb freigegeben. Auch
ja,
wenn wir noch so einen großen Lokführermangel
ja
haben. Wir möchten gern gut ausgebildete Mitarbeiter haben und nicht irgendjemand, der uns nicht bloß die Statistik verhagelt, sondern unter Umständen also auch zu einem gefährlichen Ereignis
ja
führt, was wirklich gefährlich wäre.
Dafür haben wir ja nun konkret, soweit ich weiß, 2 Mitarbeiterinnen, die sich nur mit diesen Zulassungen, also überwiegend mit diesen Zulassungen der Lokführer beschäftigen, oder?
Ja, eine Mitarbeiterin eigentlich nur, ja, aber richtig, die ganze Personalverwaltung macht, also nicht im Sinne des Personaldienstes,
ja,
des Personalchefs, sondern die
Papiere beisammen.
Papierverwaltung aus betrieblicher Sicht, also die ganzen Ausbildungsurkunden, Nachweise der Weiterbildung, ärztliche Dokumente, die man also braucht, um im Bahnbetrieb hier tätig
ja
zu sein. Das ist also eine, ja, bei den vielen Mitarbeitern, die wir haben, doch mittlerweile eine erstaunlich große Sammlung. Digital natürlich heutzutage, nicht
ja
mehr in Aktenschränken.
Ja.
Aber ich glaube, ausgedruckt in Aktenschränken würde es schon so eine ganze Wand in so einem
Zimmer wären schon ein paar Meter, ja.
Was da so im Laufe der 10 Jahre zusammengekommen ist.
Mich lassen diese 48 Jahre Eisenbahn nicht los. Mit Dampflok angefangen und jetzt mit 20, 30, 40 verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen als Mitbewerber unterwegs. Ich habe so eine Quo Vadis-Frage. Also wo kommt die Eisenbahn her? Das wissen wir. Aber wo meinst du, geht sie hin in den nächsten 20, 30 Jahren? Ist das ein System mit Zukunft?
Also ich denke mal, aufgrund der reinen Physik,
ja,
dass also sich auf einer Schiene große Massen mit relativ hoher Geschwindigkeit bewegen lassen.
Ja?
Ja. Es fehlt halt die Reibung, wie auf der Straße oder in der Luft. Und aufgrund dieser Tatsache hat die Eisenbahn eigentlich immer einen Vorteil gegenüber anderen Verkehrsmitteln. Der Vorteil ist sicherlich nicht unbegrenzt ausdehnbar. Ich bin mit einem PKW auf einer, sagen wir mal, Fantasie-achtspurigen Autobahn, wenn ich dort unbegrenzter Geschwindigkeit fahren kann, natürlich
ja
schneller unterwegs
ja
wie mit der Eisenbahn.
Theoretisch.
Aber es gibt, denke ich mal, relativ wenig Alternativen zu Transport von großen Mengen über weite Entfernungen.
Ja, das stimmt.
Also sprich,
wohl, ja,
diverse Rohstoffe. Stark gut, Kohle fahren wir nicht mehr so viel, aber also diverse Rohstoffe, die also von einem Punkt zu anderen gebracht werden müssen oder auch Fertigprodukte. Und auch wenn die internationale Arbeitsteilung vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wieder zurückgeht,
ja,
sie wird nicht mehr das Maß des Mittelalters erreichen. Es wird weiterhin eine Arbeitsteilung geben. Es wird also weiterhin notwendig sein, Güter von A nach B zu fahren.
Ja.
Und eben aus genannten Gründen kann ich mir vorstellen, dass dadurch auch eine Zukunft für das System Schiene weiterhin da ist. Schon alleine wirklich aus physikalischen Gründen.
Ja, das stimmt. 2000 Tonnen mit 100 km/h, sagen wir mal 80 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ist eine super Leistung, die man mit anderen Verkehrsmitteln nicht hinbekommt. Auch da wieder der große Systemvorteil, wir müssen als E-Lok-Fahrer unseren Treibstoff nicht mitschleppen. was alle anderen Verkehrsträger tun müssen.
Ist richtig. Dafür müssen andere Leute dort komplizierte Oberleitungen errichten und den Strom erzeugen.
Ja, das stimmt.
Ob das tatsächlich alles so toll ist oder nicht, ich denke mal, das hat noch niemand bis zu Ende gedacht. Ein Antrieb, der auch noch, also der sowohl kein Verbrennungsmotor ist, als auch über diese komplizierte Infrastruktur Oberleitung nicht benötigt.
Ja.
Der muss sicherlich noch erfunden werden, aber das wäre natürlich noch deutlich günstiger für das System.
Auch solche Systeme würden eher auf Schienen verkehren.
Auf solche Systeme würden schon aus physikalischen Gründen eher auf Schienen verkehren, weil die Energie und die Kraft, die ich brauche, um 2000 Tonnen auf dem Landweg zu bewegen, ist schlicht und ergreifend deutlich höher.
Ja, das stimmt. Vom Luft wollen wir nicht sprechen und ein Binnenschiff hat auch Nachteile.
Vor allen Dingen, weil nicht überall Wasser ist.
Richtig. Du hast gesagt, die Massengüter wären gut auf der Schiene zu transportieren, aber letztendlich ist der Intermodalverkehr mit den wenigen Umschlagpunkten ja auch prädestiniert für die Schiene. Ein Schiff kommt an, ein paar Züge fahren ab, fertig. Das kriegt man mit LKWs nicht hin. Und das macht es auch möglich, dass wir mittlerweile interkontinentale Züge fahren. Auch wir konkret als Metrans, zumindest im Bereich Deutschland und Polen, bewegen Züge, die aus China kommen. Hat das irgendwelche besonderen Auswirkungen auf uns, dass wir Züge von anderen Kontinenten befördern? Für dich als Eisenbahnbetriebsleiter gibt es eine China-Vorschrift?
Gibt es nicht. Überhaupt nicht. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Irgendjemand sehr Schlaues hat mal den Container erfunden als Transportgefäß.
Ja.
Das war natürlich für den Bereich des, sowohl für den Straßen- als auch für den Schienenverkehr, auch für die Schifffahrt, ein riesiger Schritt nach vorn. Diese Erfindung macht unsere heutige Zeit, unseren heutigen Austausch von Gütern oder neudeutsch Globalisierung ja überhaupt erst möglich.
Ja.
Davor wurde jeder einzelne Sack Kaffee hier umgeladen. Da kriegte hier so ein Gurt drumherum und wurde dann aufs Schiff gehievt.
Ja.
Das ist natürlich alles längst Vergangenheit. Durch die Nutzung des standardisierten Beförderungsbehälters Container in nur wenigen Größen, aber mit standardisierten Ecken, war es also möglich, den Welthandel in dieser Geschwindigkeit auszudehnen, wie wir ihn heute kennen. Und natürlich auch den Transport über Land bis zu dem Empfänger oder Versender oder Nutzer oder Hersteller von Gütern ganz, ganz entscheidend zu verändern. Der rasante Anstieg des Schienengüterverkehrs in Mitteleuropa, auch oder insbesondere in Deutschland seit ungefähr dem Jahr 2000, ist bemerkenswert.
Ja, ja, also man sieht es an den Zahlen.
Wir sieht es also einfach an den Zahlen. Wir hatten in Deutschland so Ende der 90er, so um das Jahr 2000 herum, sind wir gerade mal noch so 75, 80 Milliarden Tonnenkilometer hier durch Deutschland gefahren.
Ja.
Das war also auch die Zeit, aus der diese ganzen Rückbauprogramme der DB stammen, die ganz stur auch heute noch umgesetzt werden, obwohl die Zeit längst drüber weggegangen ist. Aber ja, wie sagt man so schön, Vorschrift ist Vorschrift. Und der Anstieg seit der Zeit bis heute, wir fahren also heute deutschlandweit ungefähr 130, 140 Milliarden Tonnenkilometer. Also es ist nicht ganz eine Verdopplung, aber doch, es geht in diese Richtung, resultiert fast ausschließlich aus dem kombinierten Verkehr.
Ja.
Ja, also die ganzen Zuwachsraten der letzten Jahre. Wenn man sich heute also an die Strecke stellt und mal guckt, was so draußen rumfährt, sind das in der Regel Containerzüge. Ja, und Kesselwagen, ja, für die Treibstoffversorgung, von denen kommen wir momentan ja noch nicht los. Was anderes, ja, Massengüter noch, bisschen
ja, Kali, ich sagen,
Getreide,
so
ne, ja. sowas, Schüttgut, was anderes fährt kaum noch.
Auf nee, Stückgut sieht man auch nicht. Ja. Und man sieht auch wenig so Gehwagen, so Stückgutwagen.
Genau, die gibt es kaum noch.
Ja.
Das sind mal so Ganzzüge für bestimmte Sachen, wo Blechrollen oder irgend sowas drin sind. Ja.
Automobilhersteller aber, schicken so viel los. Ne? Ja.
Genau, wo dann solche einheitlichen Teile drin sind, die dann aber auch
auf einheitlichen Paletten,
kleineren Containern
ja, genau. drin sind.
Aber diese Erfindung hat eigentlich den heutigen Zustand erst ermöglicht.
Ja. Ja,
hat auch den Sinn von Metrans natürlich ermöglicht.
Ja.
Metrans ist von Anfang an, seit der Gründung in den Anfang der 90er Jahre als Seehafen Containeroperateur sozusagen, ja, immer nur mit Containern beschäftigt gewesen,
ja,
und hat ja erst seit den letzten 10 Jahren das Geschäft mit der Eisenbahn selber übernommen.
Ja.
Vorher war Metrans am Markt sozusagen nur als Auftraggeber,
ja,
und beteiligt und hat Verkehre organisiert, aber nicht durchgeführt.
Ja, und wir als Metrans Deutschland sind dann also seit 10 Jahren ein Teil des Wachstums. Du in deiner Persönlichkeit bist seit 45 bis 48 Jahren Teil des Wachstums. Und du hast dir den Ruhestand verdient, kann man auch sagen. Nicht nur durch deine Arbeit bei der Metrans, sondern durch deine Arbeit bei der Eisenbahn.
Ja, und hoffentlich.
Ne? Ich mit meinen naiven 45 Jahren denke mir, oh, Ruhestand würde für mich bedeuten Wohnmobil oder Modelleisenbahn. Was heißt für dich Ruhestand in Zukunft? Also was hast du vor, wenn der Wecker nicht klingelt? Was machst du?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir natürlich selber auch schon gestellt. Muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe da keine Antwort drauf. ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, muss man sagen. Ja, da gar nichts mehr zu tun. Was die Modelleisenbahn betrifft, okay, die steht seit ungefähr 15 Jahren oder seit 20 Jahren hochkant in einem der Zimmer. Könnte man sicherlich wieder zum Leben.
Kinder sind groß.
Zumal jetzt auch wieder Enkel da sind, die sich dafür interessieren.
Ja.
Wohnmobil habe ich noch nicht ausprobiert, aber sicherlich die ein oder andere Reise wird sicherlich auf dem Programm stehen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, das Ende der beruflichen Tätigkeit nicht abrupt zu vollziehen, sondern doch so ein bisschen scheibchenweise.
Oh, du bleibst uns ein wenig erhalten, ne?
Ich darf noch eine Weile im Hintergrund weitermachen, ja, aber würde jetzt nicht mehr in der Funktion mit der Verantwortung des Betriebsleiters unterwegs sein für Metrans, sondern nur noch so unser Managementsystem sozusagen. Ja, wir müssen ein Sicherheitsmanagementsystem betreiben.
SMS.
Auch das ist wieder eine gesetzliche Vorschrift. Dieses halt soweit noch zum Laufen zu bringen und zu pflegen, damit wir das der Aufsichtsbehörde also vorlegen können und wir da eine Bestätigung dafür bekommen. Die brauchen wir, sonst dürfen wir nicht mehr weiter am Eisenbahnbetrieb teilnehmen.
Steht dein Nachfolger schon in den Startlöchern?
Ja, insofern, dass er in den Startlöchern steht, um diese schon vorher mal genannte Staatsprüfung für den Eisenbahnbetriebsleiter jetzt im Frühjahr 2024 abzulegen.
Ja.
Den Ausgang kann ich natürlich nicht vorwegnehmen, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, er ist gut unterwegs und wird das auch schaffen und wäre also dann auch in der Lage, diese ganzen Aufgaben, die der Gesetzgeber sich da ausgedacht hat und unser Geschäftsführer sich ausgedacht hat, dann auch zu übernehmen und weiterzuführen.
Ja.
Also das lebt ein bisschen von der Hoffnung, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Ja. Also es gibt natürlich in den vielen Jahren bei der Eisenbahn auch auf den verschiedensten Dienstposten oder Stellen, die so auf die ich so Gast gewesen bin oder die ich ausführen konnte und durfte, schon so ein paar Highlights. Neben dem Studium da in der Slowakei, das war natürlich das Abenteuer an sich. Ja, eine Truppe von so zwischen 15 und 20 DDR-Bürgern, betreut von der verkehrspolitischen Abteilung der Botschaft der DDR in der GSSR.
Klick nach IEM.
War Gott sei Dank, hat er damit gar nichts zu tun,
obwohl
ich das anschließend natürlich über viele Jahre beweisen musste, dass da nichts war.
Dass da nichts war, ja.
Es war also auch da eine reine fachliche Geschichte. war ich zum Beispiel auch 1989 in der damaligen Reichsbahndirektion in Halle tätig, in den turbulenten Wochen des Herbstes 1989, unter anderem auch an dem Tag, als die Mauer geöffnet wurde per Fernsehkommentator. Ich durfte dann anschließend zur Nachtschicht gehen. Ja. Ich konnte mir diesen Beitrag also zu Hause im Fernsehen angucken, vollkommen ungläubig, bin zur Nachtschicht gekommen und im Laufe der Nachtschicht sind mir sämtliche Mitarbeiter abhanden gekommen, weil die sich alle in den nächsten Zug gesetzt haben und losgefahren sind.
Ja, mal gucken, ob es wirklich so stimmt.
Es gab die Wochen davor, die waren überhaupt nicht lustig während der Montagsdemonstration in Leipzig. Auch das ist jetzt leider Wahrheit. Dann durfte ich in der Direktion also nicht allein im Zimmer sitzen. Da stand also jemand in so einem unauffälligen hellen Trenchcoat hinter mir.
Ja,
und genau. Hat überwacht, was ich dann über Telefon so alles von mir gebe, was die Lage auf dem Schienennetz betrifft.
Dann kam die berühmte Pressekonferenz mit dem.
Und dann kam das und dann waren die Leute plötzlich weg, ja.
Ja.
Richtig. Aber das war sicherlich eine sehr, sehr aufregende Zeit damals. Plötzlich Ende 89 standen weit über 300 Güterzüge rum, weil einfach keine Lokführer mehr da waren. Die waren alle Begrüßungsgeld abholen. Da ging plötzlich nichts mehr auf der Schiene. Und es hat lange gedauert, bis in das Jahr 1990, 91 rein, um den Eisenbahnverkehr wenigstens wieder zum Laufen zu bringen.
Ja.
Stark rückläufig, aber wenigstens zum Laufen zu bringen.
Das ist zum Beispiel eine Geschichte, da habe ich noch nicht so viel von gehört, wie sich das direkt, dieser Schabowski-Zettel direkt auf das Betriebsgeschehen in dieser Nacht ausgewirkt hat. Das ist gut zu wissen.
Ja, auch noch eine andere, auch eine andere sehr interessante Geschichte, die uns alle maßlos überrascht hat, da wir mit der Bundesbahn und mit den einzelnen Disponenten oder Dispatcher-Bereichen der Bundesbahn ja nichts zu tun hatten. Wir wussten zwar, dass es die gibt, aber hatten ja keinerlei Kontakt zu denen.
Ja.
Dass irgendein findiger Mitarbeiter des Telefonwesens da, dieser Leittechnik, einfach mal wieder die ganzen Stöpsel reingesteckt hat in diese alten Vermittlungsanlagen aus der Vorkriegszeit. Und plötzlich war das gesamte Fernsprechnetz
wieder da.
Des alten Deutschen Reiches existierte plötzlich wieder, von heute auf morgen.
Das sind unglaublich historische Quellen. Du bist ja hier ein Zeitzeuge.
Wir konnten also plötzlich mit dieser Vorwahl für die Direktion Essen plötzlich den entsprechenden Disponenten in Essen erreichen oder in München oder Nürnberg erreichen, von heute auf morgen, ohne Vorwarnung, ohne dass Kabel verlegt werden mussten. Das war also ein einfaches Reinstöpseln der unterbrochenen Verbindungen.
Mensch.
Und plötzlich konnten wir mit unseren Kollegen in den alten Bundesländern über Güterzüge sprechen und mit wie viel Tonnen und sowas und mit welchen Lokomotiven wir die Züge hin und her fahren. Das war natürlich, wir waren vollkommen baff, dass das nach den gleichen Regularien abläuft, wie in der DDR, weil es hatte halt alles mal einen gemeinsamen Ursprung.
Ja.
Und es hat in den 40 Jahren niemand geschafft, diese alten Sachen abzubauen.
Nee, durfte wahrscheinlich auch keiner benutzen, aber
alles noch da, inklusive der Karten und Wegweiser, wie man halt telefonieren konnte.
Ja, das ist sehr spannend.
Plötzlich alles wieder da. Ja. Also das war zur Wendezeit sehr, sehr spannend. Ich hatte schon gesagt, es gab da auch ein paar Nachteile dann davon, dass dann die später in den nächsten Jahren als Geschäftsführer oder als, damals war es ja noch eine Beamtenverwaltung, ne?
Ja.
Die Mitarbeiter, die dann da in der Personalverwaltung zuständig waren, natürlich überhaupt kein Verständnis dafür hatten, dass es auch zu DDR-Zeiten jemand gegeben hat, der die Eisenbahn mehr oder weniger so ein bisschen am Laufen gehalten hat. Und noch dazu im Ausland studiert, durften ja alles nur Bonzen, entpuppte sich leider erst nach 3 oder 4 Jahren als vollkommen unsinnig. Ich habe also die ersten Jahre, also von 1991 bis 94, so gut wie kein Geld verdient. Ich will nicht sagen Berufsverbot.
Ja.
Ich habe schon Gehalt gekriegt, aber nur so die Notlösung halt, was man kriegen musste, weil ich eben immer den Verdacht loswerden musste, da für irgendwelche politischen Sachen
Tätigkeiten ausgeführt zu haben, während die Bundesbahnbeamten Busgeld bekommen haben.
Ja, was also definitiv nicht so gewesen ist. Mittlerweile redet da keiner mehr drüber, aber bei einem so einem Staatsunternehmen wie der Reichsbahn oder späteren DB AG war das also das beherrschende Thema.
Ja.
Das fand ich logischerweise nicht so toll, weil ich mir habe wirklich nichts zu Schulden kommen lassen die ganze Zeit und auch keine reichen Eltern habe oder gehabt habe und auch sonst wie überhaupt keinerlei Verbindung gehabt habe. Es gab halt in der DDR eine Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Das war ein Würfelbecher.
Mhm.
Und da wurde jemand rausgezogen, der gesagt hat, ich will.
Ja.
Weiter nichts. Unabhängig von Eltern oder sonst irgendwas.
Und vielleicht noch ein großes Ereignis zu der Zeit, der Abzug der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte.
Ja, durfte ich auch mitmachen, ja. Einige Fahrpläne zu dieser Aktion habe ich auch beigesteuert.
Ja.
Wusste dann plötzlich auch, das wusste ich natürlich schon vorneweg, aber ich habe dann gesehen, aus welchen Löchern das alles so rauskam
und wie viel
das gewesen ist.
Wie viel.
Es gab, das ist auch wieder eine interessante Sache, wir haben uns in den östlichen Reichsbahndirektionen immer markiert, dass es eine Etage unter uns noch eine Dispatcher-Leitung gegeben hat, rund um die Uhr besetzt. Die sprachen bloß eine andere Sprache.
Yeah.
Da durfte man natürlich auch nicht rein. Die gaben halt nur Befehle und haben gedacht, das war nur im Osten so.
Yeah.
Mitnichten.
Nein, es,
die
ja.
ersten Besuche bei einer bundesdeutschen oder westdeutschen Direktion damals in Karlsruhe haben gezeigt, dort saßen die Franzosen genauso mit dabei und haben Befehle erteilt, wie das im Osten gewesen
und in der Museumsstraße.
Genauso.
In der Museumsstraße in Altona saß auch Bundeswehrsoldaten, die zuständig waren für die Kommunikation.
Ja, also es hat sich überhaupt nicht unterschieden. Das machte natürlich für die Eisenbahner, machte es alles sehr leicht, wieder zusammenzufinden.
Ja.
Weil wir eigentlich alle genau Ost und West die gleichen Erfahrungen gemacht haben, die gleiche Arbeit verrichtet haben.
Ja.
Wir hießen anders, wir hatten andere Titel, wir hatten auch ein bisschen eine andere Uniform, aber die Arbeit war genau dieselbe.
Nur auf der Entscheidungs- und Kopfebene hat es nur noch 5 Jahre gedauert, bis die DB AG entstand.
Es hat eine Weile gedauert, bis es zusammengewachsen ist. Ja, heute ist sowas kein Thema mehr, logischerweise, aber so in den 90ern war das schon ein Thema.
Ja, Mensch, dann hast du viel erlebt in deiner beruflichen Laufbahn. Wir danken dir für deinen Besuch bei uns heute und wünschen dir alles Gute für den Ruhestand.
Ja, recht vielen Dank.
Das war die 7. Folge unseres Podcasts. Solltet ihr Feedback geben wollen, solltet ihr Nachrichten an uns haben oder Themenvorschläge, wollt ihr vielleicht etwas zum Thema Seidenstraße, Container oder Hafenbahn wissen? So schreibt uns doch gerne. Wir sind erreichbar auf Instagram, Facebook und natürlich bei YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuhören und tschüss, Holger.
No, tschüss an alle.